Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Gerald Bayroth.
Es ist heute das Allerselbstverständlichste von der Welt, das Lesen und das Schreiben. Schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden steht es im Zentrum der jüdischen Religion. Wir lernen gleich einen Torah-Schreiber kennen, einen, der die 5 Bücher Mose handschriftlich auf Pergament band. Und der sagt, Torah-Schreiben, das ist wie Meditieren für ihn. Und damit herzlich willkommen. Erstmal gehen wir baden. Das jüdische Tauchbad Mikwe bringt Jüdinnen und Juden in den Zustand ritueller Reinheit. Was das bedeutet, hören wir gleich. Vor allem orthodoxe Jüdinnen gehen nach der Regel in die Mikwe. Es gibt aber auch bei progressiven Jüdinnen und Juden eine regelrechte Mikwen-Renaissance. Viele nutzen das Tauchbad, wenn sie einen Lebensabschnitt hinter sich bringen wollen. Theresa Schomburg ist ins Thema eingetaucht.
So, wir gehen jetzt in die Mikwe rein. Und dazu müssen wir erstmal ein paar Stufen hinuntergehen.
Esther Kontarski ist eine Balanit, eine Mikwen-Begleiterin. Das rituelle Tauchbad liegt etwas versteckt im Untergeschoss des Synagogenhofs an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte.
Drei Mikwaot.
Von einem kurzen, gefliesten Gang aus gehen zwei getrennte Bereiche ab.
Wir lassen das auch mal offen.
Der eine ist die Mikwe für Frauen, der andere die für Männer. Der vordere Raum in der Frauenmikwe erinnert an die Umkleiden in einer Therme, ist aber viel kleiner und wirkt persönlicher.
Also in diesem Bereich ziehen sich Frauen dann um. Es ist wirklich ein sehr, sehr präziser Reinigungsvorgang, der dem Ganzen vorangeht.
Neben einem Spiegel mit Waschbecken stehen Flaschen und Tuben mit Seifen, Duschgels und Nagellackentferner. Denn wer das Tauchbecken betritt, darf absolut nichts am Körper haben. Höchstens Dinge wie feste Zahnspangen sind erlaubt.
Das heißt, man nimmt noch ein Bad, man putzt sich die Zähne, man entfernt, was man entfernen kann, kämmt sich die Haare nochmal durch, damit nicht irgendwelche Haare nochmal extra auf den Körper kleben. Dann nimmt man sich ein Handtuch oder auch einen Bademantel und geht dann hier rein.
Im nächsten Raum ist das Tauchbecken, in das ein paar Stufen hinabführen.
Das wäre die Mikwe. Die wird auch geklort. Das erinnert wahrscheinlich eher an so ein Kaltbecken innerhalb einer Sauna. Also es geht wirklich nicht ums Tieftauchen, sondern es geht eben wirklich darum, dass man ganz bequem unter Wasser kommt.
Denn der Körper soll vollständig mit Wasser bedeckt sein. Dieses Wasser, hier ist es übrigens körperwarm, muss den Regeln nach fließendes Wasser aus der Natur sein. Leitungswasser ist also keine Option. In manchen Mikvaot wird Grundwasser nach oben gepumpt, in anderen Regenwasser auf dem Dach gesammelt. Verbunden ist das mit einem komplexen Wasserleitungssystem, sagt der orthodoxe Rabbiner Yitzhak Ehrenberg.
Das ist eine ganze Technologie mit vielen, vielen Vorschriften, das richtig zu machen, dass die Wasser bleiben Regenwasser. In dem Moment, wenn es kommt rein in einen Eimer oder in einen anderen Behälter, verliert er die ganze Kraft.
Das Eintauchen bedeutet, aus einem Zustand in einen neuen zu wechseln. Pflicht ist das rituelle Bad daher für alle, die zum Judentum übertreten wollen. Manche Frauen gehen außerdem vor der Hochzeit in die Mikwe. Etwa die orthodoxe Jüdin Michal Gellermann.
Die Frau des Rabbiners, die hat Gebete gesprochen. Dann gab es einen Spruch, den ich selber sagen musste. Den hat sie mir dann vorgesagt und den muss ich aber sagen in mir selber, während ich untertauche. Da in dem Moment, als ich dann da reinkam und dann in das Wasser tauchte und meine Mutter hat vor Rührung geweint, dann habe ich wirklich verstanden, oh mein Gott, es geht richtig los, jetzt fängt meine Hochzeit an. Und das war ein ganz ergreifender Moment. Man tut etwas bewusst, um den Schritt in die Ehe zu gehen und es war schon ein tolles Gefühl.
Besonders regeltreue, orthodoxe, verheiratete Frauen suchen die Mikwe nach der Hochzeit einmal im Monat auf. Nämlich immer 7 Tage nach dem Ende der Regelblutung. Mit anderen Worten, genau um die Eisprungzeit herum. Vom Beginn der Menstruation bis zum Mikwenbesuch ist Geschlechtsverkehr verboten. Dass Frauen während dieser Zeit im 3. Buch Mose unrein genannt werden, hat einen bestimmten Hintergrund, erklären Esther Kontarski und Rabbiner Ehrenberg.
Wenn ich blute, dann ist eines klar, ich bin nicht schwanger. Das heißt, es ist ein Abschied. Und auch eine mit dem Tod verbundene Thematik.
Negative Kräfte, unreine Kräfte sind da, wo ist Tod da? Ja? Und diese negative Kräfte, was wir unrein nennen, kann man das mit Mikwe beseitigen.
Michael Gellermann ist diesem monatlichen Ritual allerdings nicht gefolgt.
Das ist eine Sache, die lebt man sein Leben. Und wenn man diesen Rhythmus nicht vorher hatte, ich hatte jetzt auch nicht wirklich den Drang, noch orthodoxer zu werden nach meiner Eheschließung. Vielleicht, wenn ich einen Partner gehabt hätte, der noch orthodoxer gewesen wäre, hätte ich das vielleicht übernommen. Aber so war das jetzt nicht mein äußerster Wunsch. Und daher habe ich dann den einfacheren Weg gewählt. Bin aber sehr zufrieden mit dem, wie ich es tue.
Das dritte Buch Mose kennt übrigens auch zahlreiche Zustände, in denen Männer unrein sind. Dennoch besuchen Männer die Mikwe durchaus seltener. In die Mikwe der Synagoge Oranienburger Straße kommen liberale oder konservative Juden zum Beispiel auch, wenn sie eine große Operation vor sich oder eine Lebenskrise hinter sich haben. Mit dem Mikwenbesuch markieren sie die Wendepunkte im Leben. Einmal hat auch eine transidente Person diese Mikwe besucht. Sie durfte wählen, ob eine Frau oder ein Mann sie begleiten sollte, erzählt Esther Kontarski. Auch orthodoxe Frauen kommen häufig.
Wir haben tatsächlich, ich würde sagen, fünf Frauen sind pünktlich wie die Uhr. Also ich weiß gar nicht, an welchem Tag das sein wird, so ungefähr. Ist ja alles eisprungabhängig.
Manche orthodoxe Männer, zum Beispiel zahlreiche Chassidim, gehen jeden Morgen vor dem Gebet in die Mikwe. Andere nutzen das Bad vor dem Schabbat oder zumindest vor hohen Feiertagen. In Israel ist die Mikwe viel stärker im Alltag verankert als in Deutschland, erzählt Rabbiner Ehrenberg.
Als ich in Israel war, war ich jeden Freitag. In Israel, in jeder Ecke, ist eine Mikwe. Die Männer benutzen viel mehr die Mikwe, einmal in der Woche, vor Schabbat, einfach ein gutes Gefühl zu haben.
In den USA wiederum haben vor allem Frauen, die sich von dem Ritual lange Zeit auch eingeengt und kontrolliert fühlten, die Mikwe etwa seit den 90er Jahren wiederentdeckt, als einen Ort, den sie auch im positiven Sinne für sich nutzen können. Das kommt allmählich auch in Deutschland an.
Ehrlich gesagt, als Möglichkeit für eine Frau, sich auszuweinen oder irgendwas zu erzählen, was ihr auf dem Herzen liegt. Wenn man das teilen kann, dann hat das auch Vorteile. Auch das, was ich hier zum Beispiel mit den Frauen bespreche oder sie mit mir besprechen, das würde nie rauskommen.
Übrigens, nicht nur Frauen und Männer können sich in der Mikwe rituell reinigen. Es gibt auch eine extra Mikwe für Geschirr. Das sogenannte Kelimbecken.
Ja, das können Sie ansehen. Ich fürchte, es passt nicht, es dürfte nichts drin sein.
Es wird genutzt, wenn neues Geschirr erworben wird, das durch das Eintauchen in der Mikwe für koscheres Essen nutzbar gemacht wird.
Die meiste Zeit, in der es tatsächlich gefüllt ist, ist Pessach. Weil viele Menschen sozusagen zu Pessach, wo ja auch die Kaschrut noch mal extra stark ist,
Kaschrut, das ist das System der Koscher-Regeln.
Sich dann sowas wie ein neues Geschirr holen.
Ob Mensch oder Teller. Theoretisch können alle statt in die Mikwe auch einfach in einen Fluss oder ins Meer eintauchen. Als die Mikwe aufgrund der Pandemie schließen musste, empfahl Esther Kontarski ihren regelmäßigen Besucherinnen ein Bad im See. Michael Gellermann wiederum hat noch vor Corona-Zeiten eine besondere Hochzeit im Freien erlebt.
Meine Freundin hat ein paar Jahre später in Israel geheiratet. Da war es dann eine reformierte Hochzeit und sie ist dann ins Meer gegangen. Und wir sind alle mit und waren am Strand gemeinsam mit ihr und sie tauchte unter. War auch ein ganz, ganz toller Moment, wie die engsten Freundinnen, die wir dann zusammen um sie herum standen und sie begleiteten. Da kann man außer Männer alle einladen.
Das feuchte Element im Judentum, Besuche in jüdischen Ritualbädern und am Meer. Lilly Ebert ist nicht gerade das, was man sich unter einer Influencerin vorstellt. Sie ist nicht jung und sie gibt auch keine Kosmetiktipps. Lilly ist 98 Jahre alt und sie hat Auschwitz überlebt. Gemeinsam mit ihrem Urenkel gestaltet sie ein TikTok-Format und etwas teilt sie mit ihrer jungen TikTok-Gemeinde. Die Lebensfreude. Margalit Berger und Anja von Zizewski.
Hello TikTok. I wish you all Shabbat Shalom.
Have a nice weekend everyone. Shabbat Shalom.
Freitagnachmittags wünscht Lilly Ebert ihren TikTok-Followern Shabbat Shalom und ein schönes Wochenende. Lilly sitzt dann in ihrem gemütlichen Londoner Wohnzimmer, trägt einen ihrer vielen pastellfarbenen Hüte und strahlt. Denn an ihrer Seite ist ihr Urenkel Dov, 17 Jahre alt. Dov ist dunkelhaarig, ernst und hochgewachsen. Lilly ist klein und zart, mit lebhafter Mimik. Manchmal legt Dov den Arm um seine Urgroßmutter. Man merkt die große Verbundenheit der beiden. Lilly Ebert ist Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz. Auf TikTok erzählt sie ihre Geschichte.
I promised myself, if I survive these terrible times, I will tell the world, and my aim will be to teach the world what hatred can bring.
Damals im Lager hat Lilly sich geschworen, wenn sie überlebt, wird sie der Welt davon berichten und davor warnen, wohin Hass führen kann. Als Zeitzeugin ist Lilly schon seit vielen Jahren unterwegs. Sie sprach immer wieder auf Podien, in Schulen und in den Medien. Corona setzte dem im letzten Jahr ein Ende. Da hatte Lillys Urenkel Dov die Idee, einen TikTok-Account einzurichten, um trotz Pandemie möglichst viele Menschen zu erreichen.
TikTok wurde immer größer und da dachte ich mir, wenn tanzende Teenager und ähnlicher Nonsense dort eine solche Reichweite bekommen, dann können wir die Plattform auch nutzen, um Lillys Geschichte zu erzählen. Lilly vermittelt wertvolles Wissen über die Shoah und wir sind dankbar, dass Millionen von Menschen uns sehen und bereit sind zu lernen.
Das Besondere an Lilly und Dovs TikTok-Kanal, die Besucher können direkt Fragen an Lilly schicken. Die antwortet dann per Videoclip oder manchmal auch live.
Hello TikTok, in 2 hours we are going on live. Please join us.
And please ask any questions you have.
Lillys Follower können all ihre Fragen loswerden, auch solche, die sie sich sonst nicht zu stellen trauen. Ein Mädchen möchte wissen, ob Lilly nach allem, was sie durchlitten hat, immer noch an Gott glaubt. Dov liest Lilly die Frage aus der Chatbox vor.
You still believe in God?
Yes, I do.
Ja, antwortet Lilly, denn Gott trägt nicht die Schuld. Für die Shoah sind allein die Menschen verantwortlich. Lilly wird auch oft gefragt, wie sie Auschwitz überlebt hat oder was sie im Lager am meisten entbehrt hat.
My freedom to move. To speak, to do what I want, to be human.
Lilly antwortet, ihr fehlte vor allem die Freiheit, sich zu bewegen, zu sprechen, Dinge selbst zu entscheiden, Mensch zu sein. Lilly war 21 Jahre alt, als sie kurz vor Kriegsende von amerikanischen Soldaten befreit wurde. Sie kehrte nicht mehr in ihre Heimatstadt in Ungarn zurück, sondern emigrierte über die Schweiz nach Israel, wo sie ihren Mann kennenlernte. Heute lebt Lilly in London, umgeben von ihrer großen Familie. Sie hat 3 Kinder, 10 Enkel und 34 Urenkel. Dov wohnt ganz in der Nähe und hat von klein auf ein sehr enges Verhältnis zu ihr.
Wir haben denselben Humor, können über dieselben Dinge lachen. Außerdem sind wir beide sehr offen und gehen auf Menschen zu. Meine Urgroßmutter ist für mich einfach ein großes Vorbild. Von ihr als Überlebende habe ich gelernt, wie wichtig Güte und Menschlichkeit sind.
Die Geschichten von Lilly und Dov erhalten auf TikTok täglich rund 1 Million Klicks. Die meisten Fans sind Teenager. Etwa die Hälfte kommt aus den USA. Aber auch in Europa und Asien begeistert Lilly mit ihrer Lebensfreude. Die ist besonders zu spüren, wenn sie zusammen mit ihrer Familie auf TikTok jüdische Feiertage begeht. Am Samstagabend verabschieden alle zusammen den Schabbat mit der Haftalah-Zeremonie. Die Haftalah, auf Deutsch Unterscheidung, leitet nach dem jüdischen Ruhetag die neue Woche ein. Dov hält eine geflochtene Kerze hoch und reicht Wein und duftende Gewürze an alle Familienmitglieder. Über TikTok vermitteln Lilly und Dov ihren Followern auch Wissen über die jüdische Religion. Und im letzten Jahr haben sich die beiden einen Traum erfüllt und damit begonnen, ein Buch über Lillys Leben zu schreiben.
Wir waren jeden Tag zusammen. Ich habe meine Urgroßmutter gemeinsam mit Historikern interviewt. Außerdem konnten wir uns auf Interviews stützen, die Lilly in der Vergangenheit gegeben hat, zum Beispiel der Shoah Foundation. Aber es gab auch Lücken, die gefüllt werden mussten. Wir haben also viel recherchiert und später alle Fakten genau überprüfen lassen. Auch Institutionen wie das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau haben uns dabei geholfen.
Lillys Promise, Lillys Versprechen, so der Titel, ist in England ein Bestseller und wurde bereits ins Ungarische übersetzt. Ende Januar erscheint das Buch in Deutschland. Lilly hofft, dass vor allem viele junge Leute ihr Buch lesen werden. Und für sie hat Lilly eine Botschaft.
All you young people, you can make the world a better place. Not for us, it is too late, but for yourself.
Ihr jungen Leute könnt die Welt zum Besseren verändern, sagt Lilly. Nicht für uns Alte, für uns ist es zu spät, sondern für euch selbst.
And I wish for all you young people a nice, peaceful, good life.
Mit 98 Jahren ein Star auf TikTok. Die Auschwitz-Überlebende Lilly Ebert tritt dort auf, zusammen mit ihrem Urenkel Dorf. Die Tora ist die wichtigste Schrift, die Jüdinnen und Juden zu bieten haben. Der Text umfasst die 5 Bücher Mose und das Wort Tora bedeutet Weisung oder Lehre. Zu Hause hat sie fast jeder als Buch natürlich und im Gottesdienst wird sie in einem eigenen Sprechgesang vorgelesen. Und zwar bis heute aus einer handgeschriebenen Pergamentrolle. Diese Rollen wiederum werden wie Kultgegenstände verehrt, man verbeugt sich vor ihnen, man kleidet sie richtig an mit Krönchen und auch mit einem Torahmantel, man trägt sie feierlich durch die Synagoge. Eigene Torahschreiber bannen die Buchstaben mit einem Federkiel auf das Pergament und Jens Rosbach hat einen Torahschreiber und eine Torahschreiberin getroffen.
Reuven Jakobow öffnet eine Pergamentrolle, legt Feder und Tinte zurecht und hält kurz inne. Für den Berliner Sofer ist Schreiben ein Ritual. Der 44-Jährige, schwarzer Bart, schwarze Kippa, weißes Poloshirt, konzentriert sich so stark auf die hebräischen Schriftzeichen, dass er in eine Art Trance gerät.
In dem Moment, wenn ich das schreibe, ist es für mich die beste Zeit zu meditieren. Ich bin komplett in diesem heiligen Text.
Jakobow, der aus Usbekistan stammt und hierzulande auch als Rabbiner arbeitet, stellt eine Tora-Rolle her, das Kernstück jeder Synagoge. Erst wenn diese Pergamentrolle vorhanden ist, kann man den Raum überhaupt Synagoge nennen. Die Tora wird in einem eigenen Schrein verwahrt und nur im Gottesdienst herausgenommen. Für eine neue Tora schreibt der Experte die 5 Bücher Mose aus der Bibel ab, monatelang, Buchstabe für Buchstabe, ganz akribisch.
In Tora die Texte, das ist die Gottesworte. Und sie müssen die Gottesworte genau gleich wie die im Text stehen, neu schreiben. Das bedeutet, eine Buchstabe zu viel, das ist schon ungültig. Eine Buchstabe weniger ist es auch ungültig. Wir müssen das versuchen, 304.805 Buchstaben ohne einen einzigen Fehler schreiben.
Reuven Jakobow hat in Russland und in Israel in einer Yeshiva, einer religiösen Hochschule, studiert und dort gelernt. Ein Sofer reicht beim Abschreiben des Sefer Torah, des Buches Torah, den Text von einer Generation zur nächsten weiter. Die erste Rolle habe Moses geschrieben, heißt es in der jüdischen Überlieferungsliteratur.
Wenn ich das angefangen, von 20 Jahren meine erste Tora zu schreiben, ich habe komplett gezittert. Stellen Sie sich vor, die erste Sefer Tora hat damals Moses geschrieben, jetzt nach 3300 Jahren, ich schreibe genau gleiche Text.
Ein professioneller Schreiber kennt die gesamte Tora in- und auswendig. Ein Sofer-Schüler muss sogar vor Augen haben, auf welcher Seite welcher Vers und sogar welcher Buchstabe an welcher Stelle steht. Bei seiner Abschlussprüfung, berichtet Jakobow, habe sein Lehrer einen Nagel durch ein dickes Buch mit dem Tora-Text geschlagen.
Und wir alle Schüler mussten sagen, durch welche Buchstaben die Nagel ist durchgegangen. Was, wenn das ohne einzelne Fehler können das sagen? Dann hast du die Prüfung bestanden, dann kannst du anfangen zu schreiben.
Jakobows Schreibutensilien, eine angespitzte Schwanenfeder, selbst angerührte Tinte aus Ruß, Gummi und Öl sowie dünnes sandfarbenes Pergament aus Kuhhaut. Alles koscher bzw. aus Naturmaterial. Metallschreibfedern etwa sind nicht erlaubt.
Weil die Tora-Buchrolle ist eine Friedensbuch. Und das darf nicht mit einem Metall geschrieben werden, weil mit Metall wir produzieren Waffen.
Ein Sofer erstellt nicht nur Texte für eine Tora, sondern auch für die Schriftkapseln, die an den Gebetsriemen, den Tefillin, befestigt sind. Ebenso überträgt er die Texte für die Mesosot, die Schriftkapseln an den Türpfosten einer jüdischen Wohnung. Diese Arbeit ist eine traditionelle Männersache. Nach Ansicht des orthodoxen Schreibers ist eine Frau schon genug ausgelastet mit klassischen Familienaufgaben.
Kinder zu erziehen, das ist viel wichtiger als eine Tora-Rolle zu schreiben.
Durch die Beschäftigung mit Haushaltsfragen, erklärt Jakobow, seien Frauen Multitaskerinnen geworden, was sie letztlich beeinträchtige.
Ein Mann kann sich von Anfang an bis zu Ende auf eine Sache konzentrieren, Frau nicht. Sie kann 1000 Sachen gleichzeitig machen. Und eine Tora zu schreiben, man braucht eine innere Ruhe.
Doch viele Jüdinnen sehen das heutzutage anders und greifen, zumindest in nicht-orthodoxen Kreisen, selbst zur Feder. Wie Judith Ederberg. Die Berliner Studentin, selbst Tochter einer Rabbinerin, gehört der moderneren Masorti-Bewegung an. Wie orthodoxe Juden fühlt sich auch Ederberg der Halacha, dem jüdischen Gesetz, verpflichtet, geht aber anders damit um.
Im orthodoxen Judentum dürfen die religiösen Texte zum Beispiel von Nichtjuden, Frauen, Kindern oder Sklaven nicht geschrieben werden. Bei uns ist das etwas anders. Die Regeln werden anders ausgelegt. Frauen werden zum Beispiel als gleichberechtigt angesehen.
Die 21-Jährige, die das Schreiben ritueller Texte von einem weltoffenen Sofer gelernt hat, verweist auf das Gebot, Gottes Worte an den Gebetsriemen sowie an den Türpfosten zu befestigen. Sie zitiert aus dem 5. Buch Mose.
Binde sie als Zeichen um deine Hand, sie seien ein Denkzeichen zwischen deinen Augen. Schreibe sie auf die Pfosten deines Hauses und deiner Tore.
Die Berliner Jüdin schlussfolgert, wer die Bürde auf sich nehme, jeden Werktag die Gebetsriemen umzubinden, der oder die dürfe auch den zugehörigen Text zu Pergament bringen.
Genau aus diesem wird halt abgeleitet, dass wenn eine Frau sich verpflichtet, diese auch umzubinden, also so wie ich, darf man es auch schreiben.
Und wer Gebetsriementexte schreiben darf, in denen das heilige Wort Gott auftaucht, der darf auch andere rituelle Texte schreiben, so die Interpretation vieler moderner Juden. Die Berlinerin Esther Kontarski kopiert ebenfalls rituelle Bibelverse auf Pergament. Die Zeiten hätten sich geändert, bilanziert die Judaistin und Übersetzerin.
Es gibt innerhalb der jüdischen Welt genügend Menschen, die kein Problem damit haben, dass die religiösen Texte, die sie bestellt haben, von einer Frau, von einer Soferet geschrieben worden sind.
Egal, ob von einem Sofer oder einer Soferet geschrieben, ist ein religiöser Text nach Stunden, Wochen oder monatelanger Arbeit endlich fertig, muss dieser eigentlich von einer anderen Person gegengelesen werden. Eine neue Tora-Rolle sogar von 3 Rabbinern.
Heute, wir leben in einer Zeit von Technologie und in Israel schon wurde ein Programm entwickelt. Das Programm scannt komplette Tora-Rolle in die halbe Stunde, sogar es gibt schon die Handgerät. Und in einer halben Stunde, wir wissen schon, wo und wie viele Fehler gibt's.
Sofer Reuven Jakobow arbeitet inzwischen an seiner 20. Tora. Doch die Ehrfurcht vor Gottes Wort und Moses Schrift, resümiert er, spüre er immer noch am ganzen Körper.
Egal wie viele Tora-Rollen Sie schreiben, das Zittern bleibt immer.
Die Torarolle, das Kernstück der Synagoge, wenn man sie entfernt, ist der Raum keine Synagoge mehr. Und wenn Torarollen nicht mehr zu reparieren sind, dann landen sie nicht etwa im Müll, sondern werden auf dem Friedhof begraben. Das war's aus der jüdischen Welt. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.